Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
Herzlich willkommen, freue mich so, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Und du siehst entspannt aus.
Total.
Herrlich entspannt sogar. Wie man sich eine Surferin, eine Supperin vorstellt.
Schon, also ich bin sehr zufrieden im Moment. Ich habe eine tolle Saison gehabt letztes Jahr. Und
wieder Weltmeisterin geworden.
Ja, zum 6. Mal Weltmeisterin geworden und im gleichen Jahr meine Ausstellung auch gemacht, meine dritte Ausstellung in Kampen.
Peace, Love, Sylt.
Ja.
Die habe ich nämlich gesehen.
Okay.
Deswegen bin ich überhaupt auf dich gekommen.
Okay, ja. Das freut mich.
Da wusste ich noch nicht mal, dass du so eine monstererfolgreiche Sportlerin bist. Ich habe nur gedacht, die kann was als Künstlerin, die kannst du einladen.
Tja, verstecktes Talent noch dazu, ne?
Ja, ich meine, wir haben gerade ja schon ansatzweise so drüber geplänkelt. Weißt du, was du für ein Glück hast? Viele Menschen suchen ein Leben lang nach einer Leidenschaft und du hast sogar zwei. Also Surfen, Suppen, im Endeffekt sind es ja sogar drei und Kunst und Malen.
Ja, also klar, das Meer ist meine Leidenschaft, seitdem ich zurückdenken kann. Ich glaube schon, als ich im Bauch war, war es meine Leidenschaft. Und klar, wenn man noch diese Kunst, also wenn man das noch für sich entdeckt und noch diese Möglichkeit hat, sich auszudrücken, ist es natürlich ein Riesengeschenk. Also ja, ich muss schon sagen, ich fühle mich sehr glücklich mit diesen beiden Passionen in meinem Leben.
Bist du dir dessen auch immer bewusst? Also gibt es die Momente, in denen du dich, wie will ich sagen, zwickst, aber wo du dich fragst, womit habe ich das alles verdient?
Naja, verdient ist immer so eine Sache, ne? Man arbeitet ja auch hart dafür. Es wird einem ja nichts geschenkt und wirklich auch steckt harte Arbeit dahinter und auch Mut, auch seine Komfortzone zu verlassen und wirklich ja auch was zu riskieren und auch diesen Weg dann einzuschlagen, ne?
Jetzt bist du ja Sylterin. Also gebürtige Sylterin, wobei du fast auf Hawaii geboren wärst.
Ja, also meine Mutter, die musste
gelesen,
noch hochschwanger zum Arzt gehen und sich einen Attest holen,
dass sie
noch fliegen darf.
Ja, weil sie Sylterin ist, wollte, dass ihre Kinder alle auf Sylt geboren sind.
Also meine Mutter, sie sagt immer, sie ist Sylterin, weil sie kommt ursprünglich aus Frankfurt. Und mein Papa kommt ja von Sylt, also der ist auch auf Sylt geboren. Und meine Mutter hat halt einen sehr starken Bezug zu Sylt. Und sie wollte halt haben, dass wir alle auf Sylt geboren werden. Und sie ist dann immer hochschwanger wieder auf die Insel geflogen und hat uns da bekommen.
Das ist eine Urlaubsinsel, eine wunderschöne Insel. Ich mag das ja auch sehr, sehr gerne. Da kommen viele Menschen hin, die kennen dich dann vielleicht, sprechen dich an. Was ist das, was die von dir wissen wollen?
Normalerweise, wenn ich ein Surfbrett unterm Arm habe, werde ich immer gefragt, wo mein Segel ist.
Ernsthaft?
Das sind natürlich jetzt die Touristen, ne?
Ja.
Und wenn ich jetzt Freunde treffe auf der Insel, die kommen zu mir an und meinen, wo warst du schon wieder? Und meistens geht man dann zusammen aufs Wasser. Und eigentlich wird nicht so viel geredet, sondern wir haben diese Momente auf dem Wasser, wo man eigentlich nicht viele Worte für braucht.
Man versteht sich ohne Worte.
Ja, ja. Und das ist halt das Schöne eigentlich auf der ganzen Welt, wenn ich meine Freunde wieder treffe. Klar erzählt man sich, wo man war und was man gemacht hat. Aber es ist wirklich dann eigentlich, dass man zusammen aufs Wasser geht und einfach diese Momente auf dem Wasser hat, ne?
Egal, ob du jetzt auf Hawaii bist oder Fuerteventura oder eben Sylt, Surfer erkennen sich? Also siehst du, ob jemand ein Surfer ist?
Also ich meine, jetzt auf der Straße unbedingt würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn man, klar, man trifft sich dann auf dem Wasser und man guckt natürlich auch morgens an den gleichen Spots irgendwie und ja, es verbindet einen schon, die Liebe zum Meer.
Ja. Ihr seid schon ein verdammt lässiges Volk, echt?
Naja, also...
Das ist schon, also Surfen... Wenn man das so richtig kann, also so kann, wie du das kannst.
Ja, also es ist natürlich auch anspruchsvoll, ne? Man kann jetzt nicht nur morgens mal eine Stunde surfen gehen oder mal eine Stunde paddeln gehen, sondern wenn man das jetzt auch professionell machen will, muss man sich da auch wirklich drauf vorbereiten.
Wie ist denn überhaupt das Verhältnis zwischen Surfern, Wellenreitern und Suppern, also Stand-Up-Paddlern? Das sind die, die wahrscheinlich auch schon fast jeder mal gesehen hat, die auf dem Brett stehen mit dem Paddel in der Hand.
Ja.
Gucken die Surfer so ein bisschen herab noch auf die Supper oder hat sich das geändert?
Also ich meine, ursprünglich ist der Sport ja wirklich wieder entstanden, als die Big Wave Surfer auf Maui eigentlich eine Sommerbeschäftigung gesucht haben, um sich fit zu halten. Und so kam das ja eigentlich, dass Stand-Up-Paddeln wieder ins Leben gerufen wurde, weil es gab es ja ganz früher schon mal. Ja, und dann hat es natürlich viele Leute in diesen Sport gezogen, die halt keinen Bezug zum Wasser hatten oder jetzt nicht so das wissen. Und Stand-Up-Paddeln ist ja eigentlich auch so wie Kitesurfen ein relativ einfacher Sport zu erlernen. Und man kriegt natürlich nicht so viel mit, wie man sich auf dem Wasser verhält und was man eben machen kann, was nicht. Und das ist dann, was zu Problemen hervorruft halt, ne?
Ja, aber was du tust oder was ihr wettkampfmäßig tut, hat ja nichts damit zu tun, was jetzt zum Beispiel am Starnberger See oder am Tegernsee irgendwie so passiert, wenn sich da einer auf so ein Brett stellt und versucht nicht runterzufallen. Sondern ihr surft ja mit den Dingern auch in relativ großen Wellen sogar, dann beim Paddeln.
Ja, ja. Klar, es gibt eine Disziplin beim Stand-Up-Paddeln, das ist das in den Wellen. Mit kurzen, kürzeren Brettern und was eigentlich so meine Lieblingsdisziplin ist, mit einem 17-6er Fußboard. Das ist schon ein sehr langes Brett, sehr schmal, hat ein Steuerungssystem und damit...
5,5 Meter lang oder wie ist das
übersetzt? Über, Also das ist schon über 5, ich glaube, das ist schon fast 6 Meter. Also sehr groß. Das ist fast so ein halbes Boot, würde ich sagen. Und aber sehr schmal halt und damit auf dem offenen Meer von Insel zu paddeln. Das ist
völliger Wahnsinn. Wenn man sich die Bilder mal anguckt, kann man ja alles gucken auf YouTube. Also das ist schon wie in den meisten anderen Sportarten, was du tust oder was ihr tut, hat nichts damit zu tun, was ein Freizeitpaddler da treibt.
Naja, also ich meine, ich denke, ein Freizeitpaddler, der versucht auch sein Bestes zu geben, denke ich.
Und ich versuche nicht runterzufallen.
Ja, und das ist ja der Anfang. Das war ja mein Anfang auch. Ich habe ja auch am Anfang versucht, nicht vom Brett zu fallen und bin 1000 Mal runtergefallen.
Fällst du jetzt noch runter?
Ab und zu, ja.
Echt?
Ja. Aber ich ärgere mich dann immer. Nee, manchmal lache ich und manchmal denke ich so, warum bin ich jetzt runtergefallen? Und dann wird es erstmal analysiert und beim Rennen darf man sich halt auch nicht erlauben, ins Wasser zu fallen. Und das trainiert man eigentlich jeden Tag.
Wie viele Stunden trainierst du jeden Tag?
Unterschiedlich. Also ich bin jetzt nicht jemand, der wirklich ganz strikt jetzt einen Trainingsplan hat, weil ich sehe immer noch den Spaß auch am Sport.
Aber
also,
du bist Profi.
Ich bin Profi. Ja, würde ich jetzt sagen. Ne?
Und kannst leben davon.
Was heißt leben? Also Stand-Up-Paddeln ist jetzt nicht so ein Sport, wo man halt wie beim Fußballspielen, wo man sich dann irgendwann zurücklegt und sagt, okay, ich habe jetzt mein Geld verdient fürs restliche Leben. Sondern es ist ein Sport, wo man einfach unheimlich viel sieht, unheimlich viel Leute kennenlernt, verschiedene Kulturen und auf den verschiedenen Meeren dieser Welt paddelt. Und man muss aber auch eine Leidenschaft dafür haben und es muss Spaß machen.
Was ich immer spannend finde beim Stand-Up-Paddeln ist ja diese unterschiedliche Perspektive. Jetzt wirklich so aus Hobbysportler-Sicht. Die Welt sieht ganz anders aus, wenn du sie vom Wasser aus betrachtest.
Absolut.
Siehst du das noch?
Ja, also total. Gerade wenn man jetzt in neuen Plätzen paddelt, wo man jetzt noch nicht war oder eben jetzt auch in Deutschland. Ich war viel mit dem Wellenreiter unterwegs und dann fährt man halt an ganz andere Plätze, wie jetzt Südafrika, Australien, Hawaii und auf einmal
Schlimme
jetzt...
Schlimme Plätze.
Ja.
Ganz fürchterlich.
Und auf einmal paddelt man wirklich auf so einem See hier in Deutschland oder durch einen Fluss oder irgendwo in Berlin in der Mitte und entdeckt auf einmal eine Stadt ganz anders für sich, vom Wasser aus.
Bist du in Bayern schon mal gepaddelt?
Ja, schon. Ich war auf dem, oh Gott, in Garmisch irgendwo war ich.
In Garmisch?
Ja.
Auf dem See?
Da war ich auf dem Alpsee.
Starnberger See bist du, glaube ich, auch schon mal gepaddelt.
Starnberger See war ich auch, aber der war halt zugefroren.
Ja. Und du bist sogar schon mal bei Schnee mit einem aufblasbaren Board, glaube ich, runtergefahren.
Genau. Ne? Das war mit einem Freund von mir. Wir sind vor 2 Jahren, war ich hier auch bei der ISPO und danach habe ich ihn noch besucht. Und dann haben wir morgens, also er ist Bäcker und wir haben morgens halt erstmal schön Brezeln, dann habe ich erstmal gelernt, wie man Brezeln backt und so, waren wir schön früh wach. Und dann kam halt die Idee, komm, wir surfen mal einen Schneeberg ab. Und das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Und beim ersten Mal dachte ich, ich packe mich fürchterlich hin, habe ich auch getan. Aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht.
Also ein Glückskind, glaube ich, das kann man sagen, mit 2 so großen Leidenschaften, die Kunst und der Sport, Stand-Up-Paddeln. Wenn du, ich weiß, eine blöde Frage, aber wenn du auf eine verzichten müsstest, eine nicht mehr ausüben könntest, eine Leidenschaft, für welche würdest du dich entscheiden?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Weil ich brauche eigentlich das eine zum anderen, auch wenn es jetzt nicht mehr im Wettkampfbereich ist, aber das ist mehr, ist halt eigentlich da, wo ich meine Inspiration hole. Die Kunst ist da, wo ich meine Ruhe hole. Und beides ist für mich der perfekte Ausgleich. Also könnte ich jetzt nicht sagen.
Gut, ziehe ich die Frage zurück. Ist ja auch wirklich schwer. Ist auch schwer, das zu beantworten. Du hast gerade wieder auch ein Rennen gewonnen in Frankreich, ne, auf einem See.
Genau, das war das Lacla-Rennen. Ich habe schon viel darüber gehört die letzten Jahre und habe immer Bilder gesehen von verschneiten Landschaften. Und ich dachte, es ist eigentlich eine tolle Herausforderung fürs neue Jahr, so das Jahr zu beginnen. Und ja, das war unglaublich.
Wie viele Kilometer?
Also es waren 14 Kilometer. Aber halt wirklich aus der Komfortzone draußen, weil es wirklich so kalt war. Ne?
Das Wasser wie kalt?
Oh Gott, ich glaube, war vielleicht irgendwie 6 Grad. Also sie haben davon geredet, nicht reinzufallen, weil man sonst einen Kälteschock erleiden könnte.
Sie haben davon geredet, nicht reinzufallen.
Ja, also ich bin auch wirklich 2 Mal fast reingefallen. Und in dieses Wasser, ich habe es einmal berührt und ich wüsste nicht, wie mein Körper reagieren würde, wenn ich da reinfallen würde.
Weil wir ja auch über Leidenschaften sprechen, würdest du sagen, man findet diese Leidenschaften, weil man danach sucht? Oder ist es vielleicht sogar umgekehrt so, dass die Leidenschaften einen finden, wenn man ein besonders sensibler, besonders intuitiver Mensch ist?
Ja, also ich glaube, das ist ein Weg auch. Also ich glaube jetzt nicht, die Leidenschaft findet man von heute auf morgen. Die wirkliche Leidenschaft, die tiefe Leidenschaft für etwas. Und also der Sport, die Liebe zum Meer kam eigentlich durch meine Eltern, weil ich wirklich von Tag 1 am Strand war und das alles so mitbekommen habe. Und dann eben was auch auf dem Meer gemacht habe, wie Wellenreiten habe ich ja angefangen und Windsurfen. Und habe einfach dieses Gefühl da draußen gespürt von Leidenschaft.
Ja, das ist Leidenschaft, ne? Aber wie würdest du es noch beschreiben? Was passiert mit dir, wenn du auf dem Meer bist?
Ich fühle mich sehr frei. Also man taucht wirklich in eine andere Welt ein, habe ich das Gefühl manchmal. Gerade jetzt beim Stand-Up-Paddeln, man ist ganz weit draußen auf dem Meer, im tiefen Ozean.
Ja,
ja, und ich meine, man hat natürlich, man hat keine Angst, aber man hat einen Respekt. Und man sieht sich auf einmal ganz anders. Man denkt, okay, man ist dieser kleine Punkt auf diesem riesen Meer und man ist wirklich umzingelt von Walen, Haien, fliegenden Fischen und Schildkröten, Delfinen. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsgefühl, unbeschreibliches Gefühl.
Und du hast da nie Angst. Ich meine, es gibt so Geschichten wie die, wo du zum Beispiel vor Hawaii, glaube ich, von einem Tigerhai, 4 Meter lang, größer, begleitet wirst.
Ja, also er ist unter mir drunter
geschwommen. Und dann denkst du dir nicht, wenn ich jetzt reinfall, dann könnte es auch vorbei sein?
Naja, in dem Moment will man natürlich nicht reinfallen. Aber ich muss sagen, ich war eher beeindruckt von diesem riesen Tier, was genau unter mir durchgecruised ist. Also der hat sich bewegt wie ein Raumschiff. Und das war also unbeschreiblich.
Weil man sich auch so klein fühlt dann, so demütig?
Nein, eigentlich demütig nicht, aber man fühlt sich einfach, ja, man sagt, okay, sie sind da, sie beobachten einen, aber das ist eigentlich auch ein tolles Gefühl, weil ich meine, das Leben im Meer, das ist noch so, ich meine, das Meer, das ist so tief, wir wissen noch gar nicht, was da alles unter uns ist, genauso wie mit dem Universum, wir wissen gar nicht, was über uns ist und das ist eigentlich dasjenige, was ich so interessant finde an der ganzen Sache.
Hast du jemals eine wirklich gefährliche Situation erlebt auf dem Meer? Also lebensgefährlich?
Lebensgefährlich, eigentlich versuche ich mich immer sehr gut einzuschätzen und ich versuche auch, ich meine jetzt nicht übervorsichtig zu sein, aber ich weiß, was es für Gefahren gibt und mich da eben auch drauf vorzubereiten. Und wenn es jetzt um Wellengrößen geht, habe ich schon mal Situationen gehabt, wo ich sagen würde, es ist brenzlig gewesen.
Wie hoch waren die Wellen?
Oh Gott, schwer zu sagen. Also man sagt ja immer größer, als es ist, als es wirklich war. Genauso wie Haie auch immer größer werden bei jedes Mal, wenn man die Geschichte erzählt. Ja. Ne? Aber das waren schon für mich ja große Wellen.
Und, heißt? 6, 8, 10 Meter?
Ja, vielleicht so 6 Meter. Aber es war natürlich auch sehr, sehr weit draußen. Ja, das war
beim
einfach
Wellenreiten Situation, noch damals.
Genau, das war eine Situation, wo ich nicht richtig wusste, wie ich reinkommen sollte wieder ans Land. Und das war schon ja einfach eine blöde Situation. Würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Angst hatte, aber es war einfach eine Situation, wo man sich einfach nicht selber reinbringen sollte.
Jetzt bist du eine bekannte, erfolgreiche Sportlerin, du bist Künstlerin, das heißt, du hast auch Einfluss, kannst deinen Einfluss auch geltend machen und nutzt den auch. Zum Beispiel, du warst jetzt auf der ISPO in München und hast da eine Flasche designt, was erstmal lustig klingt, zugunsten von Trash Hero. Mhm. Erklär kurz, was das ist und was dahinter steckt, warum dir das so wichtig ist.
Genau, also Trash Hero ist eine Organisation, die sich einsetzt natürlich, um jetzt aktiv Strände zu säubern.
Und grade, Plastikmüll.
Genau, Plastikmüll, weil das Meer ist sehr viel Plastik, findet man heutzutage da. Und sie setzen sich sehr dafür ein, aber eben auch so Lernprogramme für Kinder zu entwickeln, um die es eben auf eine spielerische Art den Kindern dann beizubringen, wie man eben nachhaltiger leben kann, wie man mit dem Müll zurechtkommt. Und hier in Europa ist es einfacher, den Kindern eben durch die Schulen zu lernen und so, aber gerade in Plätzen wie in Indonesien oder in anderen Ländern, wo sie unheimlich viel mehr Müll haben im Meer. Da ist es natürlich besonders wichtig, den Kindern das auch beizubringen, ne? Und auch den Jugendlichen und Erwachsenen, wie sie mit dem Müll umgehen und was sie besser machen können.
Ich habe das erste Mal letztes Jahr in Italien am Strand gesehen. Da waren wir an einem Strand, der normalerweise immer super sauber ist. Und auf einmal war Sturm und dann war der völlig verdreckt mit Plastikmüll, allen möglichen da angeschwemmt. Und das hat mich dann schon auch erschreckt, weil ich vorher auch immer gedacht habe, naja, die übertreiben da vielleicht ein bisschen.
Ja.
Hast du Sorge, dass wir irgendwann überhaupt keine sauberen Strände, sauberen Meere mehr haben?
Also Sorgen mache ich mir jetzt nicht, weil man soll sich eigentlich im Leben nicht die ganze Zeit um etwas Sorgen zu machen. Dafür ist das Leben zu schön, weil man nicht sich unbedingt Sorgen machen muss um etwas. Ja, man lebt bewusster einfach, ne? Weil man eben auch, durch meinen Sport bin ich sehr mit der Natur verbunden und bin halt jeden Tag auf dem Wasser, also fast jeden Tag und sehe eben natürlich auch, was da rund schwimmt. Ne? Wenn man so Erlebnisse hat, wo man einen Fisch eben aus einer Plastiktüte befreit und der ist dann halb tot und braucht erstmal wieder ein bisschen, dass er zu sich findet, dann macht man sich halt schon Gedanken, ne? Wie kann man das verbessern? Weil was ist unser Recht, das Meer zu verschmutzen?
Gar keins und wir schaden uns ja nur selber damit.
Ja, natürlich erstmal den Bewohnern, Meeresbewohnern, weil sie tun ja uns ja auch nichts, ne? Und letztendlich, das Leben kommt ja aus dem Meer und wenn es das Meer nicht mehr gibt, dann können wir auch einpacken.
Das ist sagen. Ein großer Satz, aber da ist viel, viel dran, ja, Sonny. Großes Vergnügen, dass du da bist. Jetzt wird das alles ein wenig persönlicher noch. Mhm. Ich habe einen Lebenslauf geschrieben für dich. Okay. Mache ich für jeden Gast hier auf der blauen Couch. Den werde ich dir jetzt geben. Du kennst ihn noch nicht, du liest ihn vor.
Okay, jetzt bin
und
ich
dann
gespannt.
Dann besprechen wir das mal. Bitteschön.
Ich heiße Sonny Hönscheid und ich bin süchtig nach dem Meer. Nach Wellen und Salzwasser. Die Leidenschaft für Surfen habe ich wohl von meinen Eltern geerbt. Noch stärker auf dem Brett bin ich allerdings mit dem Paddel in der Hand. Auf dem Wasser habe ich meine glücklichsten Momente erlebt, aber mich auch in dunklen Momenten therapiert. Geprägt haben mich das Leben am Strand von Sylt, Fuerteventura und Hawaii und Oma Hannchen. Mein großes Vorbild. jetzt muss ich gerade eine Pause machen. Beim Stand-Up-Paddeln gebe ich mein Bestes und will immer gewinnen. Beim Malen dagegen lasse ich mir Zeit und finde meinen Frieden. Den Mann fürs Leben werde ich aber wohl eher am Strand als in einer Galerie kennenlernen.
Okay. Habe ich mir so vorgestellt, okay. Dass es am Strand dann vielleicht die für dich attraktiveren Typen gibt. Ich weiß es nicht.
Naja. Ach, das glaube ich, das ist eigentlich gar nicht so, ich weiß es nicht, ob es jetzt unbedingt am Strand sein muss.
Muss kein Surfer sein?
Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, es muss jemand sein, der halt meinen Lebensstil auch akzeptiert. Aber es muss jetzt nicht unbedingt jemand sein, der jetzt Surfer ist oder Paddler ist vor allen Dingen.
Also könnte auch ein Galerist sein.
Alles. Ja, ich meine, es ist.
Aber ist denn in deinem Leben überhaupt Platz für eine Familie? Also so wie du lebst? Heute hier, morgen dort, Fuerteventura, Hawaii, Afrika, was weiß ich, wo du bist. Demnächst Sri Lanka, glaube ich.
Genau. Also ich glaube, das Leben besteht ja auch aus Kompromissen. Also man muss ja auch Kompromisse eingehen, gerade wenn man jemanden kennenlernt, den man eben sehr, ja, mit dem man sich eine Zukunft auch vorstellen kann. Und natürlich, also bei mir wäre schon so, also ich glaube jetzt wirklich an einem Punkt leben könnte ich mir jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber ich glaube, wenn ich zwei Punkte hätte, zwei Standpunkte, das könnte ich mir schon vorstellen.
Ist Sylt nach wie vor deine Heimat?
Schon, auf jeden Fall.
Und dann gibt es noch Hawaii?
Genau, dann natürlich Fuerteventura, wo ich ja auch aufgewachsen bin. Und Hawaii ist auch da habe ich ein sehr großes Gefühl von Heimat auch, weil wir sind damals, als ich wirklich ein paar Monate alt war, sind wir da hingegangen und haben da eben ein halbes Jahr immer gelebt. Meine ältere Schwester ist damals auch da zur Schule gegangen.
Und aber dein Papa war der erste Windsurf-Profi in Deutschland, ne?
Genau, ja. Und ja, jetzt so heutzutage reden noch alle von ihm auf Hawaii, ne? Das ist toll, weil ich treffe unheimlich viele Leute, auch Robbie Nash und viele
Surferlegende. Ja.
Ja, viele Leute, die damals eben mit meinem Papa um die ganze Welt gefahren sind, auch zum Windsurfen und da an Contests teilzunehmen. Mit denen gehe ich jetzt eben auf Hawaii paddeln oder foilen und das ist immer lustig, weil die haben immer viele Geschichten und die reden davon, als wäre es gestern gewesen. Also das ist toll.
Und dein Papa lebt jetzt auf Sylt?
Oder? Ja, meine Eltern wohnen auf Fuerteventura und Sylt. Ja, sie pendeln auch hin und her.
Ja, ich meine, da war dir das wirklich in die Wiege gelegt, dass du Surferin werden würdest.
Schon, wobei man ja auch oft hört, dass die Eltern dann sehr ehrgeizig sind und unbedingt haben wollen, dass die Kinder dann eben auch in dem Sport dann gut werden. Und bei meinen Eltern war es eigentlich genau im Gegenteil. Also wir haben immer die Möglichkeit gehabt, diesen Sport auszuüben, aber wir sind nie dazu gezwungen worden. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen der Schlüssel zu dem Erfolg praktisch.
Da haben die vieles richtig gemacht offenbar.
Ja, ich denke.
Wo kommt der Ehrgeiz dann her? Also der kam nur aus dir raus.
Schon. Also ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und das merke ich immer, also eigentlich nicht, wenn ich jetzt so tagtäglich unterwegs bin, merke ich das nicht so. Aber wenn ich dann im Wettkampf bin, dann merke ich schon, dass ich sehr ehrgeizig bin.
Ja, willst immer gewinnen.
Ja, was heißt, also gewinnen eigentlich nicht. Also man natürlich, im Grunde genommen will man gewinnen. Aber ich will immer mein Bestes geben. Und jetzt nicht nur im Sport, sondern auch in der Kunst und auch im Leben. Also ich bin wirklich jemand, der versucht wirklich jeden Tag immer wieder irgendwas besser zu machen halt auch.
Aber so wie ich es verstehe, geht es dir gar nicht so sehr darum, besser zu sein immer als andere, sondern die beste Version deiner selbst zu sein.
Ja, würde ich sagen. Mhm.
Und dafür bist du manchmal ganz schön hart. Ich habe so von Geschichten gehört, gelesen, 2015 muss es gewesen sein, da bist du auch wieder Weltmeisterin geworden vor Hawaii. Mhm. Und es ging dir richtig beschissen.
Ja.
Und wie Magenkrämpfe, ich weiß nicht was. Ja. Und trotzdem ziehst du das durch. Wie lange geht es da, 50 Kilometer?
Das sind 52 Kilometer. Mhm.
Wie geht sowas? Dass man dann vor allem auch noch so eine Leistung abrufen kann, wenn es einem richtig dreckig geht.
Naja, dieses Rennen ist natürlich ein sehr besonderes Rennen. Man weiß genau, was man das ganze Jahr aber gemacht hat, um sich auf dieses Rennen halt vorzubereiten. Und auch die ganzen, ja, was heißt Opfer, sagt man jetzt eigentlich nicht, was man dafür gebracht hat. Aber schon. Also man bringt sehr viel, um an der Startlinie zu sein. Und ich glaube, da würde man am Strand lang kriechen und trotzdem versuchen, dieses Rennen zu machen dann auch.
Das härteste Stand-Up-Paddle-Rennen der Welt, ne?
Genau, das härteste Open-Ocean-Race der Welt. Und das ist ein Rennen, wo ich halt auch unheimlich viel über mich dazugelernt habe. Und auch dieses Gefühl von Loslassen, dass man wirklich auch das Land hinter sich lässt und sich komplett auf eine Situation einlässt und auch sich da reinfallen lassen kann in dieses Rennen. Ne? Das war schon wirklich ein Rennen, wo ich gelernt habe, an meine Grenzen zu gehen, aber auch über meine Grenzen. Und das hat mich auch im Leben sehr weit gebracht.
Das ist ja etwas, was euch Weltklasse-Sportler vereint, egal in welcher Sportart. Diese Fähigkeit, über Grenzen zu gehen, auch dieser Wille, das immer wieder zu tun, weil du gerade gesagt hast, das hat dich im Leben weitergebracht. Was bringt dir das für das ganz normale, richtige Leben? Dass du weißt, du kannst das im Zweifelsfall.
Ja, man weiß, was man aus sich rausholen kann. Und das ist ein gutes Gefühl, dass man wirklich, was man auch durchstehen kann, ohne dran kaputt zu gehen und wie stark man eigentlich ist.
Kann das jeder lernen?
Auf jeden Fall. Also ich bin mir.
Also können wir alle viel mehr, als wir glauben?
Ich glaube schon. Also viele trauen sich ja nicht, weil es ist ja immer ein Schritt, aus einer Komfortzone zu gehen. Ne? Diese Komfortzone zu verlassen, das ist immer ein Schritt.
Es kann ja auch wehtun oder wird sogar wehtun,
ja,
vermutlich.
Ja, es wird wehtun. Ja, also wenn man das Rennen mitmacht, auf jeden Fall. Schmerzen ist inklusive.
Wo tut es am meisten weh?
Oh, eigentlich überall. Ja, eigentlich Schultern, kriegt man Krämpfe, Hände, Blasen. Und ja, also es ist schon, ja, Füße, Krämpfe, Beinkrämpfe. Aber es ist natürlich auch im Kopf, also es ist auch mental, muss ich sagen, es ist sehr herausfordernd.
Ich kann das förmlich hören, wie viele jetzt vorm Radio sitzen, Bayern 1 hören, die blaue Couch hören und sagen, wieso tut die sich das an?
Ja. Das denke ich mir auch.
Denkst du dir wirklich?
Also ja, ich muss sagen, wirklich, wenn man in der Mitte ist von diesem Rennen, ne?
Ja.
Genau in der Mitte von diesem Channel. Und
26 Kilometer.
Genau, und man ist wirklich, man paddelt gegen diese Strömung an und man merkt, man kommt nicht weiter. Und man hat wirklich dieses Gefühl, was macht man überhaupt hier? Und dann kommen halt schon Gedanken, wo man sagt, man könnte doch ganz einfach nach Hawaii fliegen und könnte, weil Kiki jetzt am Strand sitzen und einen Cocktail trinken. Warum muss man hier auf diesem tiefen Kanal paddeln?
Absolut.
Und sich das antun, ne?
Und was ist die Antwort?
Dann kommt die Antwort, erstmal habe ich ein super Team an Bord. Jeder Teilnehmer muss ein Begleitboot haben. Das ist in den Regeln geschrieben, das ist halt Pflicht. Und das sind zwei Hawaiianer, die beiden sind Surfer der ersten Stunde. Und die kennen mich halt, obwohl wir uns eigentlich überhaupt nie sehen. Und ich kriege immer Lieder gesungen mit meinem Namen. Und sie wissen genau, wann sie mich auch, also wirklich animieren müssen und wann sie dann wirklich auch mal zurücksetzen und mich mal alleine paddeln lassen.
Die feuern dich an, also die singen dir hawaiianische Lieder, wenn es dir richtig dreckig geht.
Ja, auf einer Seite, weil manchmal wollen sie mich dann richtig sauer machen auch, weil sie merken, dass okay, das regt mich jetzt auf, dann wissen sie genau, was sie tun müssen, dass ich mich wieder fokussiere aufs Rennen, weil das ist ja ein sehr langes Rennen. Manchmal wird man halt so ein bisschen, man lenkt sich eben ab mit anderen Sachen, die halt nicht so wichtig sind. Und dann,
wie lange brauchst du dafür diese 52 Kilometer?
Also immer unterschiedlich. Also ein langsames Jahr sind so knapp 6 Stunden. Schnelle Jahre sind unter 5 Stunden. Das ist immer ein schnelles Crossen.
Unvorstellbar.
Ja.
Also ich meine, jeder, der so ein bisschen Stand-Up-Paddeln macht, weiß, wenn du 2 Stunden paddelst mit ordentlich Tempo, bist du alle, selbst wenn du fit bist.
Ja.
Und es geht 5 bis 6 Stunden.
Ja.
Wie nimmst du Nahrung auf zwischendrin? Also über das Begleitboot, oder?
Genau, über das Begleitboot, aber man darf es nicht berühren, aber man hat eben so ein Camelpack um und da hat man eben auch so ein Getränk drin, wo eben, ja.
Also wie beim Marathon, wie beim Triathlon auch.
Genau.
So.
Genau, ja. Mal eine Banane, mal ein bisschen Cola. Also die sagen mir auch ganz oft, sagen sie mir, wenn sie merken, ich lasse ein bisschen nach, ich paddel nicht mehr so ganz gut im Rhythmus, sagen sie mir auch, schreien sie mir zu und sagen, Sonny, dafür hast du trainiert. Und du hast die Möglichkeit, dieses Rennen zu machen. Und das ist eben auch diese Motivation, weil du hast die Möglichkeit, du bist stark genug, dieses Rennen zu machen. Und das hat eben auch nicht jeder. Oder es kann nicht jeder machen, weil er körperlich vielleicht nicht in der Verfassung ist, das zu machen. Und das fällt mir auch immer ein. Ne?
Es gibt diese legendäre Szene mit dem ehemaligen Radprofi Jan Ulrich, wo sein Adjutant da ihm zugerufen haben soll oder zugerufen hat, los, quäl dich, du Sau.
Ja.
Ja. Also so ähnlich ist das dann bei dir auch, oder?
Ja, also ganz krass habe ich es noch nicht gehört, aber so in die Richtung
geht es. Auf hawaiianisch.
Genau.
Wahrscheinlich hast du es noch nicht verstanden. Oh mein Gott. Sonny, es gibt Wettkämpfe, die kann man gewinnen, einfach weil man sein Bestes gibt, weil man ein Hartes, weil man sein Letztes gibt. Es gibt aber auch Geschichten im Leben, die kann man nicht gewinnen.
Mhm.
Ich spreche auf die Tragödie mit deinem kleinen Bruder an, der gestorben ist mit 3 Jahren.
Mhm.
Durch einen Krankenhausfehler, durch einen
genau.
Fehler, der da passiert ist. Du hast danach, ich will da gar nicht so ausführlich drüber sprechen, weil es ist eine fürchterliche Geschichte. Du hast damals gesagt, das Wasser war für mich wie eine Therapie.
Ja.
Würdest du so weit gehen zu sagen, wenn ich das Surfen nicht gehabt hätte, dann hätte ich es vielleicht auch nicht verkraftet?
Naja, es ist bei uns, also in der Familie, wir sind eine sehr enge Familie, weil wir eben auch schon viel mit den ganzen Reisen und mit den ganzen Erlebnissen, das schweißt dann als Familie auch sehr zusammen. Und bei so einem Erlebnis ist es natürlich, entweder die Familie zerbricht dran, gerade auch meine Eltern als Paar, oder es schweißt dann halt noch mehr zusammen. Und bei uns war es halt wirklich der Fall, dass wir alle zusammen das halt durchgestanden haben als Familie. Und das Meer hat halt auch eine große Rolle gespielt, weil wir jeden Tag auf dem Wasser waren. Und das war eigentlich so unser, ja, schon unsere Therapie auf jeden Fall, auf diesem Wasser zu sein. Und es war natürlich auch ein langer Weg, weil meine Eltern, die mussten eben auch, die haben damals eben dann, sind auch vor Gericht gegangen.
Das Krankenhaus verklagt und ihr habt gewonnen.
Ja. Genau. Ja, also dazu muss man sagen, dass man soll ja nicht immer sagen, wegen Ärzten böse und nicht gut und alles, weil ich meine Ärzte, mein Bruder ist damals mit einem Gehirntumor halt ins Krankenhaus gekommen und es war eine erfolgreiche OP. Und danach ist leider eben der Fehler passiert und meine Mutter hat eben auch ein Buch darüber geschrieben, jetzt nicht...
Drei Kinder und ein Engel heißt das Buch.
Ne? Genau. Und das war jetzt eben nicht eine Sache, wo man jetzt... sondern einfach darauf hinzuweisen, dass es eben die Sicherheit in Krankenhäusern verbessert werden muss, gerade mit Medikamenten. Dass es da eben, es gibt tagtäglich halt so viele Verwechslungen, ne? Und das muss halt wirklich noch mehr gekennzeichnet und die setzt sich halt sehr dafür ein, ne? Und so kam es halt und es ist halt so, man sagt ja, alles ist für etwas gut. Das hat gar keinen Sinn gemacht, war für nichts gut und hat uns halt wirklich aus dem Paradies so ein bisschen rausgerissen, ne?
Aber ihr habt es überlebt.
Ja, es kam wirklich der Tag, wo auch mein Vater dann die Entscheidung getroffen hat.
Und vor allem, ihr lebt ja weiter. Es gibt ja wirklich, wie du sagst, viele, die an sowas, an so einem fürchterlichen Schicksal zerbrechen.
Ja. Ja, dann kam der Tag, wo mein Vater auch die Entscheidung getroffen hat, auch wieder glücklich zu sein, ne? Und das war ein ganz wichtiger Punkt.
Hat sich deine Einstellung zu deinem Leben dadurch irgendwie verändert? Also hast du jetzt mehr Angst vorm Tod oder gar keine Angst mehr vorm Tod seitdem?
Ach, Angst vorm Tod. Ich meine, was kommt danach? Das ist die Frage. Und deswegen ist mir auch der Kontakt zur Natur halt so wichtig, ne? Weil man wirklich, man sieht es ja wirklich, wenn man da draußen ist auf diesem tiefen Meer, man guckt in den Himmel und ja, man sieht Unendlichkeit. Unter einem ist Unendlichkeit und wir sind aus der gleichen Materie wie Stern. Und wer weiß, was mit uns passiert, wenn wir sterben.
Ist das vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum du hast es vorhin angesprochen, warum du keine Angst hast, wenn du auf dem Wasser bist und zum Beispiel Haie siehst oder so?
Nein, also
weil du dich irgendwie dann doch wieder mit denen verbunden fühlst auf eine ganz interessante Weise?
Also es ist schwer zu sagen, was es ist. Es ist, glaube ich, einfach, weil man sich wohlfühlt. Ich fühle mich einfach auch wohl im Wasser. Also es ist jetzt, manche sagen halt auch, wenn jetzt ein bisschen Welle ist und sagen, oh, ich weiß jetzt nicht. Und ich liebe es halt, wenn jetzt Wellen sind, wenn Sturm und ich, es ist wahrscheinlich auch, weil meine Mutter immer sagt, egal wo wir auf der Welt sind, wir sind immer durchs Wasser verbunden. Und ich glaube, deswegen habe ich auch diese Liebe zum Wasser, weil ich immer mich verbunden halt auch fühle mit zu Hause.
Fühlst du dich unter Wasser auch so wohl?
Also ich liebe es abzutauchen, aber ich bin jetzt nicht so ein Tieftaucher.
Ja. Ich meine, es passiert ja ab und zu beim Surfen, beim Wellenreiten und wahrscheinlich beim Suppen auch, dass du in die Waschmaschine kommst, ne? Ja. Große Wellen und wie lange ist man da zum Teil unter Wasser?
Also es sind manchmal Sekunden, aber es kommt dann halt vor wie eine Ewigkeit, ne? Also da muss man sich auch vorher darauf vorbereiten.
Du weißt auch nicht, wo oben und unten ist dann, ne?
Nee, gar nicht. Also man muss eben manchmal dann die Augen aufmachen, gucken, wo das Licht ist und dann eben Richtung Licht schwimmen. Aber man bereitet sich ja auch auf sowas vor. Also man geht ja jetzt nicht von heute auf morgen in riesen Wellen rein, sondern es ist ja auch ein Prozess, wo man sich immer wieder jeden Tag steigert und sich eben auch körperlich und mental darauf vorbereitet.
Übst du Luft anhalten?
Also es geht. Moment, wenn es zum Winter hingeht, dann schon. Dann bereitet man sich natürlich ein bisschen mehr darauf vor und man versucht natürlich auch das ganze Jahr über fit zu sein, um eben auch diese Möglichkeit zu haben, in größere Wellen rauszugehen und nicht dran eben dann irgendwie, dass man auf einmal einen Arm rausgerissen wird oder sowas, sondern dass man wirklich auch einen guten Körperbau hat halt.
Ne? Also fit musst du auf jeden Fall sein, körperlich. Ja,
ja auf jeden Fall.
Mental auch? Machst du da irgendein Training?
Ich gehe ja nicht in diese Riesenwellen rein, ne? Ich gehe jetzt nicht nach Jaws oder sowas. Ja, eigentlich so Mentaltraining ist für mich wirklich meine Malerei und dann eben auch, wenn ich auf dem Wasser bin, mich zu fokussieren.
Du hast gesagt in einem anderen Interview, Malen ist für mich wie Tagebuch schreiben. Wie meinst du das?
Ja, also viele schreiben ja Tagebuch, ja, wenn sie jetzt viel erleben und oder was verarbeiten. Und für mich ist es wirklich, ich bin eigentlich nicht jemand, der gerne schreibt oder so viele Fotos macht, sondern ich gebe das alles in meinen Bildern halt wieder.
Es sind sehr bunte Bilder, ein sehr buntes Tagebuch.
Ja, ja. auf jeden Fall. Also ich erlebe ja auch sehr viel, sehr viele bunte Sachen. Ich reise ja sehr viel und man sieht viele Kulturen, viele Menschen. Und auf dem Wasser sieht man auch sehr viel. Und gerade wenn man jetzt am Land dann irgendwie jetzt auf Hawaii zum Beispiel hiken geht, durch den Dschungel, dann sieht man halt unheimlich viele, viele Farben, viele Muster. Und das sind alles so Eindrücke, die muss ich dann halt auch wieder irgendwie verarbeiten.
Aber du findest da in gewisser Weise deinen Frieden beim Malen und auf der anderen Seite brauchst du dann die Action auf dem Wasser.
Genau, auf dem Wasser will ich immer die Schnellste sein. Bei der Kunst kann ich mir Zeit lassen.
Wie lange brauchst du für so ein Bild?
Das ist unterschiedlich.
Wo kann man die eigentlich sich angucken? Hast du eine Homepage?
Ja, also ich habe eine Webseite und ich arbeite zusammen mit den Walentowski-Galerien. Und da sind jetzt eben auch ein paar Bilder. Und dann natürlich bei Starboard auf den Boards.
Sonny Hönscheid.
Sonny Hönscheid.
Sonny Hönscheid. Wie heißt die Website? Sag gerne.
Das ist sonny-hohenscheid.com.
Hohenscheid.
Also nur O. Also
Hohenscheid.
Hohenscheid.
Hohenscheid. Mhm. Ja, weil das Ö da nicht funktioniert.
Genau.
So sieht's aus. Ganz, ganz tolle Bilder. Also wie gesagt, ich habe die Ausstellung in Kampen auf Sylt gesehen. Mm. Mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen sind wir auf dich gekommen eben.
Ja, ja. Das freut mich.
Ja.
Ja, und freut mich vor allem, dass wir uns hier jetzt kennenlernen.
Ja, freut mich auch sehr. Ja, was können wir jetzt noch tun für dich, Sunny? Den Mann fürs Leben können wir hier nicht besorgen an dieser Stelle. Aber vielleicht kriegst du ja irgendwie, weiß ich nicht, jetzt Zuschriften, ja, von Galeristen, von Surfern, von, du hast gesagt, ist ganz egal. Hauptsache kompromissbereit,
ja, ich meine,
tolerant.
Genau. Und interessant.
Interessant. Was muss er noch haben?
Oh Gott, das ist immer schwer zu sagen. Ich bin eigentlich nicht so jemand, der sich da so viele Gedanken macht. Ich glaube, man sieht es einfach.
Deine Oma, die ja eine große Rolle gespielt hat in deinem Leben.
Ja.
Oma Hannchen, ne?
Genau.
Die Sylter Oma Hannchen. Was hat die dir mitgegeben, also in Bezug auf Männer, aufs Leben so?
Oh, auf Männer eigentlich meine andere Oma. Ich habe ja zwei Omas, also von meiner Mutter, die lebt aber noch. Und ja, ich kriege eigentlich von beiden immer, habe ich immer sehr gute... Ja, Tipps bekommen.
Zum Beispiel?
Aber eigentlich, ach, meine eine Oma meinte, ach, also alles immer, aber jetzt nicht so altmodisch, ne? Also die sind eigentlich sehr modern auch, ja, muss ich sagen, ne? Aber ich habe eben sehr viel, beide sind Künstlerinnen auch, also Anchen ist Künstlerin gewesen und meine andere Oma ist eben noch sehr künstlerisch, sehr tätig. Und das ist immer toll, weil man kann sich halt auch inspirieren lassen und... Schon tolle Persönlichkeiten. Es ist schön, wenn man eine Oma hat.
Ja, aber warum hast du vorhin gesagt, es war ja auch ganz emotional, als du das vorgelesen hast. Also warum war gerade diese Oma Hannchen für dich so wichtig?
Ich glaube, weil es eine Zeit lang halt auch sehr wichtig war, weil ich bin ja auf Sylt geboren und wir waren ja sehr viel unterwegs und das war halt immer so wie nach Hause kommen auch nochmal. So Oma Hannchen, die war halt immer da, weil sie ja leider im Rollstuhl saß. Sie hat ja sehr früh Polio gehabt. Und ist damals im Krieg halt als 16-Jährige alleine nach Sylt geflüchtet. Und,
alleine?
Ja. Und hat eben meinen Vater damals bekommen und der Mann hat sie verlassen vor der Geburt. Und sie hat wirklich meinen Vater aufgezogen alleine und sie hat sich als Schneiderin halt das Geld verdient. Und sie hat aber nie geklammert, sondern die hat immer meinem Vater gesagt, so geh deinen Weg, wo mein Vater eben damals auch angefangen hat zu reisen. Hat sie halt nie gesagt, oh, jetzt bin ich aber alleine oder so, sondern sie hat immer ermutigt, auch das zu machen. Er
konnte dann loslassen auch.
Genau. Und ich glaube, das ist halt ein sehr großes Beispiel, also ein sehr großes Vorbild.
Eine starke
so
Frau.
So jemanden zu haben, ja.
So wie du auch.
Ich hoffe es. Ich gebe mein Bestes.
Mehr können wir eh nicht tun.
Mehr können wir nicht tun. Ja. Nein.
Sonny, großes Vergnügen, dass du da bist. Hat mich sehr, sehr gefreut, dich kennenzulernen.
Ich habe mich sehr gefreut.
Nachdem ich deine Bilder eben schon kannte. Jetzt weiß ich auch, was du für ein spannender Mensch bist, ja, für ein sympathischer Mensch auch. Wünsche dir alles Gute, viel Erfolg. Wann sind die nächsten Wettkämpfe jetzt auf Sri Lanka, glaube ich, oder?
Nee, Sri Lanka ist kein Wettbewerb.
Ja, genau. Nur so zum Spaß. Ja.
Genau, nur mal so zum Spaß. Nee, also wir fahren dahin und machen ein paar Fotos. Und ich hole mir dann auch neue Inspirationen für meine Kunst. Also da bin ich sehr gespannt. Ich habe gehört, es ist ein sehr buntes Land. Und ja, ich sehe meine jüngere Schwester da mit ihrer Familie, das wird schön und mal gucken, was alles passiert.
Vielen herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.